Schriftlesung aus Lukas Kapitel 15, die Verse 25 bis 32. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wir wollen gemeinsam
zum Thema Jesus sucht das Verlorene. Ich hatte ja schon über diese drei Bilder aus Lukas 15, aus diesem einen Kapitel im Lukas-Evangelium gepredigt. Das heißt, das erste Bild, das Bild vom Schaf und den Hirten. Das zweite Bild vom Groschen und der Hausfrau. Und heute sind wir bei diesem dritten Bild. Das ist ein Familienbild. Es geht um Vater und die beiden Söhne. Und man muss es auch mal deutlich sagen, die Mutter war natürlich auch im Haus irgendwo, denn das Essen wurde ja später auf den Tisch gestellt. Also es ist ein Familienbild. Und ich will noch mal ganz kurz wiederholen, der Groschen ging einfach so verloren. Man musste ihn suchen. Ich hatte damals hier einen kleinen Sandkasten aufgebaut und jemand hat einen Euro darin gefunden. Das Schaf hat sich verirrt. Es musste von dem Hirten gefunden werden. Das Schaf lief nicht mehr alleine zurück in den Stall. Aber die Söhne, diese beiden Söhne aus Lukas 15, haben beide Beine und sie haben auch einen Verstand. Und in unserer Geschichte geht es jetzt um das willentliche Tun. Übrigens, die Geschichte, über die ich heute predige, hat kein Happy End. Die Geschichte vom Schaf hat ein Happy End. Das Schaf wird gefunden. Die Geschichte vom Groschen hat ein Happy End. Der Groschen wird gefunden. Aber die Geschichte vom älteren Sohn hat kein Happy End. Die Söhne gehen auf eigenen Beinen verloren. Beide gehen auf eigenen Beinen. Der eine hat einen langen Weg und er geht weit weg, um sein Glück zu finden, auch um seine Rettung zu finden. Und der andere Sohn, der geht nur ein paar Meter oder ein paar hundert Meter oder sagen wir mal 3 Kilometer aus dem Haus raus und findet nicht mehr zurück ins Haus. Und ich möchte heute speziell über diesen Älteren einmal sprechen, weil ich festgestellt habe, über diesen älteren Sohn hört man in der Regel relativ wenig. Man kennt die Geschichte von dem verlorenen Sohn, der sein Erbe ausbezahlt bekam, der bei den Schweinen gegessen hat. Das kennt man alles. Die Linda hat es uns ja trefflich erzählt. Aber ich will es mal deutlich betonen. Es fällt mir sehr schwer, wirklich schwer, über diesen Älteren zu predigen. Warum? Weil dieser ältere Sohn unbemerkt verloren ist. Weil er im Grunde genommen alles richtig gemacht hat. Weil er so normal ist. Und weil er vom Typ auch so sympathisch ist. Also er bleibt beim Vater, er war gehorsam. Er bleibt im Vaterhaus. Er ist fleißig. Das braucht man im Schwabenland. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Er ist fleißig, er ist auf dem Feld, der ist unterwegs. Er ist zuverlässig. In unserem Text heißt es, er geht morgens raus und kommt abends zurück. Also ein zuverlässiger Mensch. Er ist verantwortungsbewusst, er kontrolliert die Knechte. Er übernimmt Verantwortung. Er ist hilfsbereit. Er will für diese Familie sorgen. Er hat das Amt des älteren Bruders übernommen. Ihr Lieben, oberflächlich von außen betrachten, können wir wirklich wenig Negatives an diesem Sohn feststellen. Ich habe so gedacht, das ist doch der ideale Schwiegersohn, oder? Der ideale Schwiegersohn. Oder der Wunschsohn vieler Mütter und vielleicht auch der Vorzeigesohn mancher Väter. Ihr Lieben, unterschätzen Sie das bitte nicht. Er ist der Älteste. Und Älteste übernehmen in der Regel Verantwortung. Älteste sorgen in der Regel für Geschwister. Älteste sorgen sich in der Regel um die alten Eltern. Älteste schauen nach dem Erbe. Älteste Geschwister haben in der Regel eine ganz soziale Einstellung. Und älteste Geschwister haben oft ein ganz schlechtes Gewissen, wenn es um sie selbst geht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen der älteste Bruder oder die älteste Schwester ist. Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen. Älteste sind in der Regel gut geraten, gehorsam und pflichtbewusst. Ich will Ihnen das ein Beispiel an meiner eigenen Mutter sagen. Meine Mutter ist 1925 geboren, vor 2 Jahren ja gestorben. Meine Mutter ist 1925 als die Älteste geboren. Ihre eigene Mutter starb 1936, als sie 11 Jahre alt war. Sie hatte mittlerweile noch eine Schwester und 2 Brüder. Und mit 11 Jahren übernimmt meine Mutter die Rolle ihrer Mutter. Und diese Rolle hat sie bis zu ihrem 92. Lebensjahr inne gehabt. Das war so. Sie war die Älteste. Und ihre Geschwister waren immer die Kinder meiner Mutter. Verstehen Sie? Das ist gar nicht negativ. Das ist einfach so. Aber für manche älteren Geschwister ist das ein schwieriger Job. Und ihr Lieben, bevor wir uns um den älteren Bruder hier in Lukas 15 genauer Gedanken machen, möchte ich noch einmal erklären, worum es Jesus in diesen 3 Gleichnissen, in diesem einen Kapitel, worum es Jesus wirklich geht. Jesus spricht in allen 3 Gleichnissen immer von der Freude. Immer von der Freude. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Es geht Jesus in allen drei Gleichnissen um die Freude. Ich sage das jetzt im Augenblick ganz bewusst, weil ich später nochmal darauf zu sprechen komme. Es geht um das Fröhlichsein. Es geht um die Freude und das Fröhlichsein, wenn wir etwas gefunden haben. Es geht Jesus darum, dass das Verlorene, ob bewusst oder unbewusst verloren, ob durch den eigenen Willen oder durch Unachtsamkeit, es geht Jesus darum, dass dieses Verlorene immer gefunden wird. Jesus geht in diesem ganzen Text gar nicht davon aus, dass das Schaf nicht gefunden wird. Sondern Jesus sagt, ich habe diese Macht und ich werde das Schaf finden. Und das kann ja auch heute Morgen so sein. Vielleicht findet Jesus dich heute Morgen. Er will finden und er will Freude im Reich Gottes. Jesus geht nicht davon aus, dass das Verlorene, der verlorene Groschen übrigens, dass der in der Finsternis bleibt. Ich hatte euch das ja hier gezeigt. In diesem Text steht was vom Kehrblech und von dem Besen. Und die Hausfrau kehrt das ganze orientalische Haus sauber, holt noch eine Lampe, also als Symbol des Heiligen Geistes, und findet diesen Groschen. Oder Jesus sagt, dieses Schaf in der Wüste, und ich glaube, der Johannes Trauernich weiß genau, wenn ich von Wüste spreche, was das heißt, dieses Schaf in der Wüste wird gefunden. Und was bleibt? Es bleibt die Freude. Und deshalb, Jesus will finden und ihr Lieben, dafür setzt er alles ihm Mögliche ein. Alles ihm Mögliche. Er geht selbst als der gute Hirte. Er besorgt das Licht bei der Münze, also den Heiligen Geist. Und im verlorenen Sohn in diesem Bild ist der Vater und Schöpfer im Mittelpunkt. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Und in diesem Dreiergleichnis geht es letztlich auch um die Dreieinigkeit und um die Freude im Himmel, um die Freude auf der Erde und um die Freude in uns Menschen selbst. Und jetzt kommt eine ganz bitterböse Geschichte dazu. In meiner ersten Predigt hatte ich euch gesagt, dass im Hintergrund die Pharisäer standen. Ja, es ist ja ein Bild, eine Bildgeschichte, und im Hintergrund standen die Pharisäer. Jesus hatte Zuschauer. Jesus hatte Zuhörer. Und er sagt den Pharisäern, sie sollten aber fröhlich sein. Und was machen die Pharisäer? Wer weiß das zufällig noch? In Lukas 15, Vers 2 heißt es, sie murrten. Sie murrten und sprachen, dieser, sie sagen nicht Jesus, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ihr Lieben, im Hintergrund unserer Geschichte stehen die freudlosen Gesetzeslehrer, die skeptischen Theologen, die verbitterten Schriftgelehrten, denen das Gesetz wichtiger ist als der sündige Mensch. Das steht im Hintergrund. Und sie weisen mit ihrem Finger auf Jesus. Dieser setzt sich mit Sünder an einen Tisch. Ihr Lieben, Im Hintergrund stehen die Kritiker Jesu. Im Hintergrund stehen letztendlich die Mörder Jesu, die gesetzlichen Gesetzestreuen, ohne Ausstrahlung, ohne Liebe, ohne Barmherzigkeit und vor allen Dingen ohne Freude. Ihr Lieben, Sie haben Jesus nicht, man könnte auch in Klammer setzen, noch nicht. Ich vermute, dass Nikodemus dabei stand. Der hat Jesus übrigens angenommen. Sie hatten Jesus noch nicht erkannt. Aber was will Jesus denn sagen? Er sagt den Pharisäern, ihr, da stehen die Verlorenen, ihr seid die Verlorenen. Und was haben die Verlorenen für Merkmale? Sie murren, sie sind eifersüchtig, sie schauen neidvoll auf Jesus, sie haben eine Freudlosigkeit, sie haben eine Distanz und eine unglaubliche Kälte. Ihr Lieben, verloren trotz Tora, trotz dem Gesetzbuch, verloren trotz ihrer Religiosität, verloren in ihrem jüdischen Glauben, mit diesem einen katastrophalen Satz, dieser nimmt die Sünder an. Ihr Lieben, das Bild vom älteren Sohn holt die Pharisäer genau dort ab. Dieser mein Sohn, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und deshalb komme ich jetzt zu uns. Das Bild vom älteren Bruder holt uns in unserem religiösen Denken ab. Und das Bild will uns heute hinterfragen. Das klagt uns nicht an. Übrigens, der Vater klagt in dem ganzen Kapitel niemanden an. Es hinterfragt aber. Glauben soll herausgefordert werden, dein Glaube soll herausgefordert werden. Deine Augen sollen geöffnet werden für deine und meine Verlorenheit. Man könnte auch sagen, für unsere Einsamkeit, für unsere fromme Selbstgerechtigkeit, für unsere Neid und Eifersucht, verloren trotz geistlichem Leben. Ihr Lieben, was sagt der ältere Sohn? Wer ist der Ältere? Was tut er? Er ist auf dem Feld. Übrigens, er bekommt die Rückkehr des jüngeren Bruders gar nicht mit. Das kriegt er gar nicht mit. Der ist nämlich auf dem Feld. Er ist zu beschäftigt. Er ist hart am Arbeiten. Und dann heißt es, und als er nahe zum Hause kam, dieser Ältere ist im Trott des Lebens. Er kommt vom Acker, vielleicht als Aufseher oder Kontrolleur, nah ans Haus heran. Das ist schon ein wunderbares Bild. Die Pharisäer sind nah am Reich Gottes. Jesus ist in ihrer Nähe. Sie kommen nah ans Haus heran. Es ist kurz vor Feierabend, kurz vor dem Abendessen. Und was passiert dann? Da heißt es, und er hörte das Singen und den Reigen. Der hat noch nichts gesehen, der hat noch keinen Kontakt aufgenommen, der hat nur gehört. Übrigens, Henning, das muss ich dir sagen als Musikleiter, hier stehen zwei wunderbare Worte. Hier steht das Wort Symphonia und Chorus. Singen ist Symphonie und Chorus ist Reigen, Tanz. Wunderbar. Ich musste sofort an dich denken, als ich das vorbereitet habe. Was passiert bei dem Älteren? Er hört von der Freude. Er hört sie nur. Er ist noch nicht dabei. Er hört die Freude, das Singen und den Tanz. Er sieht noch gar nichts. Er hört nur, und was macht ihn das? Skeptisch. Skeptisch. Eine Veränderung ist eingetreten. Das ist nicht wie jeden Tag der Rückweg von der Arbeit nach Hause. Es ist etwas eingetreten. Im Haus wird getanzt und gesungen. Und das macht ihn unglaublich skeptisch. Sein Heimkehrtrott ist gestört. Da ist eine Sinfonie. Und was macht er dann? Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Ihr Lieben, hätte er eine lebendige Beziehung zum Vaterhaus und zum Vater selbst, was hätte er gemacht? Er wäre hineingegangen und hätte gesagt, was macht denn ihr heute Abend? Das ist ja toll, das riecht ja unheimlich gut. Da ist ein Kalb geschlachtet worden. Nein, es ist die Distanz der Pharisäer. Es ist die Distanz der religiösen Elite, die auf Distanz zu ihrem Gott geht. Und genau die hat Jesus im Blick, die Frommen. Die Frommen. Aber was macht er? Er fragt einen Knecht. Und hier kommt seine ganze Persönlichkeit ins Spiel. Information über dritte Person, über Dritte. Information über Dritte. Der Knecht hätte ihm ja auch was ich erzählen können. Und was sagt der Knecht? Er fragt, was passiert dort? Ihr Lieben, er hat keine Kontrolle mehr über das, was im Haus passiert. Er hat keine Kontrolle mehr über seinen gewohnten Weg. Die Freude ist ihm suspekt. Und Jesus beschreibt in den beiden anderen Gleichnissen genau das Gleiche. Wenn einer gefunden wird, ist Freude im Himmel über einen Sünder, der zu Jesus kommt. Und was sagt der Knecht zu ihm? Dein Bruder ist gekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb, weil er ihn gesund wieder hat. Ich muss euch hier noch ein zweites griechisches Wort sagen. Ich will euch damit nicht quälen, aber hier steht das Wort Hygiene. Hygienota steht da. Weil er ihn hygienisch zurück hat. Innen gereinigt, außen gereinigt. Wo war der denn bei den Schweinen? Wenn du bei den Schweinen aus dem Trog isst, wie riechst du dann? Bitte? Du stinkst nach einer Sau. Ist doch logisch. Ja? Und deshalb steht hier das Wort Hygiene. Die Mutter hat ihn wahrscheinlich erstmal in die Badewanne gesteckt. Und Jesus hat ihn von innen gereinigt. Da ist Versöhnung passiert. Und hier steht, weil er ihn gesund wieder hat. Er ist von innen und außen gereinigt. Das ist Reich Gottes. Wenn du von innen und von außen gewaschen wirst, gereinigt wirst. Dein Bruder ist gekommen. Der Vater hat das Kalb, ihr Lieben, nicht geschlachtet, weil der Sohn zurück war. Wir denken oft, er schlachtet das Kalb, weil der Sohn zurück ist. Nee, der Vater hat das Kalb geschlachtet, weil er in der Freude war. Weil er ein Fest feiern wollte und da gehörte der Sohn natürlich dazu. Und weil der Sohn hygienisch clean war, äußerlich und innerlich verändert. Und was sagt der Sohn, warum ist er hygienisch clean, der jüngere Bruder? Ich habe gesündigt vor Gott und den Menschen. Das war seine Gotteserkenntnis. Und diese Gotteserkenntnis hatte der ältere Bruder nicht. Der Knecht sagt ihm, wer Gott ist. Der Sohn ist zurück. Jesus nimmt die Sünde an. Das sagt der Knecht diesem Älteren. Jesus nimmt die Sünde an. Dein Vater hat das Kalb geschlachtet. Es ist Freude im Himmel und auf Erden. Warum? Weil er ihn gesund wieder hat. Ihr Lieben, ich will das heute auch mal so deutlich sagen. Bekehrung, Umkehr zu Gott, beinhaltet immer innere und äußere Heilung. Das ist so. Bekehrung zu Gott beinhaltet immer innere und äußere Heilung. Heilung von Schuld und Sünde, Heilung der Beziehungen untereinander und auch Heilung unseres Denkens. Jesus will nicht nur Freude, er will gesunde Freude. Und nachdem der Sohn mit der gesunden Freude über die Heimkehr des Bruders konfrontiert wird, zeigt der ältere Bruder sein wahres Wesen. Er zeigt seinen Charakter. Er zeigt sein Kranksein. Er ist krank vor Neid, vor Eifersucht, vor Hass, vor Beziehungslosigkeit, vor Wut, vor Zorn, vor Lüge und vor falschen Verdächtigungen. Im Vers 28 heißt es, da wurde er zornig. Das überlesen wir, das lesen wir so einfach. Da wurde er zornig. Ihr Lieben, der bricht aus sich aus. Der kriegt einen Wutanfall, weil da drin die Freude ist. Er wollte nicht hineingehen. Das war eine willentliche Entscheidung. Das kleine Schaf konnte nicht willentlich zurück. Der Groschen wurde auch nicht willentlich gefunden. Aber der Ältere sagt, ich will nicht in das Haus gehen. Ich will keine Versöhnung und keine neue Beziehung. Und was antwortet er dem Vater? So viele Jahre diene ich dir. Was ist denn das für ein geistliches Leben? So viele Jahre diene ich dir. Ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Sprech doch diesen Satz mal nach. Da merkt er, wie krank der Mann ist. Und du hast mir nie einen Bock gegeben. Dabei sagt der Vater, alles, was mein ist, ist auch dein. Das ist die geheilte Beziehung vom Vater. Und dann sagt er über seinen Bruder folgenden Satz, der dein Gut mit Dirnen verprasst hat. War der denn dabei? Nein, das war eine Vermutung. Der war gar nicht dabei. Der sagt es zwar selbst, aber er war nicht dabei. Er war noch nicht mal im Vaterhaus. Der hat ihm noch nicht mal die Hand gegeben. Verstehen Sie? Das ist ein Bild, was Jesus hier gebraucht. Ihr Lieben, ich schließe ab. Es ist ein Bild für die Frommen. Und es soll uns hinterfragen. Uns. Und wissen Sie jetzt, warum es mir so schwerfällt, darüber zu predigen? Weil es mich hinterfragt. Stehe ich vielleicht auch in dieser Reihe der Pharisäer und schaue neidisch auf Jesus oder auf Menschen, die eine andere Beziehung zu Jesus haben wie ich? Hat Jesus vielleicht auch uns Fromme im Visier? Da ist Verbitterung über das Glück des Bruders. Da ist Eifersucht über die Großzügigkeit des Vaters. Da ist Hass auf den Bruder und die Eltern. Aber was will Jesus in diesen drei Gleichnissen uns zeigen? Jesus zeigt in den drei Gleichnissen die ganze Liebe für Verlorene. Und wenn du auf dieser Straße der Verlorenen bist, dann kannst du heute umkehren. Dann findest du heute Heilung. Dann wird heute Jesus für dich die Hauptsache. Warum? Weil Jesus liebt die Zöllner und die Sünder. Und er setzt sich mit dir an einen Tisch und isst mit dir, will Gemeinschaft mit dir haben. Übrigens, ich ende heute nicht mit dem gewohnten Amen. Weil die Geschichte hat kein Ende. Es gibt kein Amen, sondern diese Geschichte musst du weiterschreiben. Die Antwort müssen wir selber finden. Und wir müssen uns fragen, was heißt denn die Antwort für mich? Deshalb schließe ich heute nicht mit einem offiziellen Amen, sondern mit dem berühmten Satz: Lass dich hinterfragen. Wir wollen einen Augenblick still sein.